Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten Ihre Umgebung sehen, aber nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren. Genau diese faszinierende Fähigkeit, die Echoortung, nutzen manche Menschen mit Sehbehinderung. Heute schauen wir uns das genauer an, wie das funktioniert.
Genau.
Und wir tauchen ein in eine, ja, wirklich spannende neue Technologie namens ARUS. Die wurde in einem Forschungspapier der Technischen Hochschule Mittelhessen vorgestellt.
Richtig.
Unsere Mission für Sie heute? Zu verstehen, wie aus Schallwellen ein räumliches Bild im Kopf entstehen kann und welche neuen Türen die Technik da vielleicht aufstößt. Ein bisschen wie bei Fledermäusen stelle ich mir vor, aber bei Menschen sicher viel schwieriger.
Das ist es definitiv. Aber es ist eine wirklich bemerkenswerte Fähigkeit des menschlichen Gehirns. Blinde Menschen erzeugen oft bewusst Geräusche, meist so prägnante Zungenklicks.
Ah, diese Klicks, ja.
Genau. Und deren Echos, die von Objekten zurückgeworfen werden, die fängt das Gehör auf. Und das Erstaunliche ist, das Gehirn, insbesondere der visuelle Kortex, der übernimmt bei Blindheit ja oft neue Aufgaben.
Mhm.
Der kann aus diesen Echos eine Art mentale Karte der Umgebung erstellen.
Okay, wow. Das müssen wir jetzt aber mal Schicht für Schicht auspacken. Wie muss man sich das denn im Alltag vorstellen? Gibt's da verschiedene Arten oder wie funktioniert das?
Ja, also man kann grob unterscheiden. Es gibt passive Methoden und aktive.
Passiv, wie meinen Sie das?
Naja, bei den passiven, da interpretiert das Gehirn einfach die ganz normalen Umgebungsgeräusche. Also Schritte auf verschiedenen Böden, das Echo vom weißen Stock, Verkehrslärm, solche Dinge.
Verstehe. Das gibt dann aber wahrscheinlich kein sehr scharfes Bild, oder?
Nein, eher ein diffuses Bild, genau. Aber es kann schon helfen, um Wände zu erkennen, Durchgänge, vielleicht auch größere Hindernisse wie Autos.
Okay. Und die aktiven Methoden? Das sind dann die berühmten Zungenklicks, nehme ich an?
Ganz genau. Das wird oft als Flash-Sonar bezeichnet. Hier erzeugt man eben aktiv ein Signal, meistens diese Klicks.
Mhm.
Daniel Kish, der ist ja ein bekannter Pionier auf dem Gebiet, der beschreibt den idealen Klick als kurz, breitbandig und gerade laut genug.
Gerade laut genug.
Ja, also nicht zu laut, damit man nicht unnötig auffällt, aber stark genug, damit ein klares Echo zurückkommt.
Und damit scannt man dann die Umgebung ab?
Richtig, durch systematisches Scannen, Kopfdrehen, vielleicht den Klick auch mal ein bisschen verändern, so entsteht dann ein detaillierteres räumliches Bild. Und das funktioniert erstaunlicherweise sogar in lauter Umgebung.
Die Ergebnisse sind ja teilweise wirklich unglaublich. Man liest von Leuten, die damit Objektgrößen erkennen, Raumformen, sogar Materialeigenschaften unterscheiden können.
Das stimmt.
Einige sollen ja sogar Fahrrad fahren können oder Ski. Das ist ja kaum vorstellbar. Aber irgendwo müssen doch auch die Grenzen sein, oder? Das kann ja nicht perfekt sein.
Absolut. Die Grenzen sind da. Und die liegen vor allem in der Physik des Schalls. Das menschliche Gehör arbeitet ja mit Schallwellen im hörbaren Bereich.
Okay.
Und deren Wellenlängen sind relativ groß. Wir reden da, je nach Frequenz vom Klick, so typischerweise zwischen 80 und 800 Millimetern.
80 Zentimeter, das ist ja riesig.
Ja, verglichen mit Lichtwellen ist das enorm. Und das führt zu einem Phänomen, das nennt sich Beugung.
Beugung, okay.
Das heißt, der Schall biegt sich um kleinere Objekte herum, also so dünne Pfosten oder Zaundrähte, statt von ihnen reflektiert zu werden. Die bleiben dann quasi unsichtbar für den Klick.
Ah, verstehe. Die werden einfach umflossen. Und es gibt noch ein Problem, richtig. Dieses Stealth-Phänomen, habe ich gelesen.
Ja, genau. Das ist die zweite große Hürde. Glatte Oberflächen, die wirken für Schallwellen wie Spiegel.
Okay.
Und wenn jetzt eine glatte Wand nicht genau senkrecht zu Ihnen steht, also schräg, dann wird der Schall wie Licht von einem schrägen Spiegel einfach wegreflektiert. Der kommt nicht zurück zu den Ohren.
Und dann höre ich nichts, obwohl da eine Wand ist? Ultraschall nutzen?
Exakt. Ultraschall hat viel kürzere Wellenlängen. Wir reden da bei Fledermäusen von Millimetern oder sogar noch weniger.
Okay.
Und diese kurzen Wellen werden eben auch von kleineren Objekten besser reflektiert und weniger stark gebeugt. Und ganz wichtig, selbst leicht raue Oberflächen streuen den Ultraschall in viele Richtungen.
Ah.
Das heißt, auch schräg stehende Flächen werfen dann Echos zurück.
Das klingt doch eigentlich ideal. Warum gibt es dann nicht längst weit verbreitete Ultraschallgeräte für Menschen? Man müsste doch nur einen Ultraschallsender und Empfänger bauen, oder? Klingt doch einfach.
Tja, wenn es so einfach wäre. Die eigentliche Hürde ist nicht unbedingt die Sensorik, sondern die unglaublich komplexe Art, wie unser Gehirn Schall räumlich interpretiert.
Okay.
Ein einfaches technisches System, sagen wir mit zwei Mikrofonen, das könnte zwar leicht den Zeitunterschied messen, wann ein Echo an welchem Ohr ankommt. Daraus kann man dann die Richtung links-rechts, also den Azimut, gut ableiten.
Mhm.
Aber unser natürliches Hören ist viel, viel raffinierter.
Wie meinen Sie das genau? Was macht das Gehirn dann noch?
Naja, ob ein Geräusch von vorne kommt oder von hinten, von oben oder unten, das erkennen wir durch ganz subtile Klangveränderungen. Die entstehen durch die Form unserer Ohrmuscheln, der Pinna, aber auch durch den Kopf und den Oberkörper.
Ah, ja, stimmt.
Diese Filterwirkung ist extrem individuell, wie ein akustischer Fingerabdruck sozusagen. Man nennt das die Head-Related Transfer Function, kurz HRTF.
HRTF, okay.
Und diese HRTF digital exakt nachzubilden und dann über Kopfhörer wiederzugeben, das ist extrem schwierig. Das führt oft zu Verwechslungen, gerade zwischen vorne und hinten. Und die Systeme fühlen sich oft sehr unnatürlich an.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Aber genau hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn die Forscher von der TH Mittelhessen, die scheinen genau da einen anderen Weg gefunden zu haben. Mit diesem ARUS.
Richtig.
Audible High Resolution Ultrasonic Sonar. Also ein hörbarer, hochauflösender Ultraschallsonar. Moment mal, wie kann Ultraschall denn hörbar sein, wenn Sie gerade sagten, das Ohr kann das nicht verarbeiten und Kopfhörer sind schwierig?
Ja, das ist der Kern der Sache. Und er basiert auf einem ziemlich cleveren physikalischen Trick. Das Ganze nennt sich nichtlineare Akustik. Und umgesetzt wird es durch sogenannte parametrische Lautsprecher.
Parametrische Lautsprecher. Nichtlineare Akustik? Okay, das klingt jetzt sehr technisch.
Ist es auch. Aber vereinfacht gesagt, das AHRUS-Gerät erzeugt einen extrem stark gebündelten, hochintensiven Ultraschallstrahl.
Okay, sehr stark.
Ja. Und dieser Strahl wird in seiner Amplitude, also seiner Stärke, mit einem hörbaren Signal moduliert. Also zum Beispiel einem Klick oder einem Rauschen. Mehr brav linear, wie wir es gewohnt sind, sondern sie wird zu einem nichtlinearen Medium.
Nichtlinear? Was heißt das?
Das bedeutet, die Luft selbst fängt an, neue Frequenzen zu erzeugen. Und in diesem speziellen Fall demoduliert sich der Ultraschallstrahl auf seinem Weg durch die Luft quasi selbst.
Die Luft macht das?
Genau. Es entsteht ein hörbares Signal. Das aber, und das ist wirklich der Clou, die physikalischen Eigenschaften vom ursprünglichen Ultraschallstrahl behält. Vor allem seine extrem starke Bündelung.
Moment, lassen Sie mich das verstehen. Ich richte diesen Ultraschallstrahl auf ein Objekt, sagen wir eine Wand.
Ja?
Der Ultraschall wird reflektiert und auf dem Rückweg zu meinem Ohr wandelt sich dieser reflektierte Ultraschall in der Luft, kurz bevor er bei mir ankommt, in hörbaren Schall um?
Exakt, das ist die Idee dahinter. Es klingt für Sie dann so, als würde der hörbare Ton, also der Klick oder das Rauschen, direkt von der Wand selbst ausgesendet werden.
Wow!
Und das ist der entscheidende psychologische und auch praktische Unterschied zu anderen elektronischen Hilfsmitteln. Die messen ja meist Ultraschall, verarbeiten die Daten digital und geben das Ergebnis dann irgendwie aus als Töne über Kopfhörer, als Vibration, vielleicht sogar als Sprachansage. Denken Sie an frühere Systeme wie The People Sonar oder den Guidescan-Roboter.
AHRUS überspringt also diese ganze digitale Interpretation und Übersetzung. Es gibt die Info direkt ans Ohr.
Richtig, genau das ist der Punkt. Es liefert die Rohinformation, das Echo, in einer hörbaren Form direkt an die Ohren. Und das Gehirn kann dann seine erstaunliche, ja angeborene Fähigkeit zur räumlichen Schallinterpretation nutzen.
Aber man muss es trotzdem lernen, oder?
Natürlich, klar. Man muss lernen, diese neuartigen ARUS-Signale zu deuten. Ähnlich wie man als Kind lernen musste, was das Klappern von Geschirr oder das Geräusch eines Autos bedeutet. Aber die grundlegende Verarbeitungsleistung im Gehirn, die ist vorhanden.
Okay, ARUS also. Das klingt nach einer wirklich cleveren Idee. Wie muss man sich denn so ein Gerät jetzt vorstellen? Was steckt da technisch drin? Ist das riesig?
Naja, der vorgestellte Prototyp ist schon beachtlich, aber nicht riesig. Er nutzt ein Array, also eine Anordnung von 19 einzelnen Piezo-Ultraschallsender.
19 Stück?
Ja. Und zusammen erzeugen die einen sehr hohen Schalldruck, bis zu 135 Dezibel steht im Paper. Aber eben im Ultraschallbereich bei 40 Kilohertz.
40 Kilohertz? Okay, das ist weit weg vom Hören.
Genau. Und das entspricht einer sehr kurzen Wellenlänge von nur 8 Millimetern.
135 Dezibel. Moment, das klingt aber erstmal ohrenbetäubend und vielleicht sogar gefährlich.
Das klingt so, ja. Aber die Forscher betonen, dass es ungefährlich ist. Erstens durch die extreme Bündelung. Man kann es sich fast wie einen akustischen Laserstrahl vorstellen.
Ah, okay.
Und zweitens durch die schnelle Abschwächung von hochfrequentem Ultraschall in der Luft. Die Energie konzentriert sich auf einen kleinen Punkt und nimmt mit der Entfernung schnell ab. Für Mensch und Tier soll es ungefährlich sein. Hunde zum Beispiel nehmen diese Frequenz gar nicht wahr und die Reichweite ist begrenzt genug, um Fledermäuse nicht zu stören. Es ist also nicht vergleichbar mit einem flächigen Lärmpegel von 135 dB.
Verstehe. Das ist wichtig. Und dieser Strahl ist stark gebündelt, sagten Sie. Wie stark?
Extrem stark. Der Öffnungswinkel beträgt nur etwa 5 Grad. Das ist viel, viel enger als jeder menschlicher Klick, der ja eher breit abstrahlt.
Okay, 5 Grad. Das ist ja fast wie ein Zeiger.
Genau. Das Gerät selbst hat dann noch moderne Technik an Bord. Bluetooth, damit man es per Smartphone-App konfigurieren kann. Einen Lagesensor.
Lagesensor? Wozu?
Eine sogenannte IMU mit Kompass, Gyroskop und Beschleunigungsmesser. Die sagt dem Gerät quasi, wohin es gerade zeigt. Das ist wichtig für Scannen und für die Orientierung später. Dann gibt's taktile Tasten zur Bedienung und einen eingebauten Synthesizer.
Ein Synthesizer in einem Orientierungsgerät? Wofür braucht man den denn?
Naja, um eben verschiedene Audiosignale auf diesen Ultraschallstrahl zu modulieren. Je nachdem, was man wahrnehmen möchte, eignen sich unterschiedliche Signale besser. Das ist ein weiterer großer Vorteil gegenüber dem einfachen Zungenklick.
Oh, okay, man ist nicht auf Klicks festgelegt.
Genau. Man kann Klicks nutzen, klar, aber eben auch Rauschen oder sogar sogenannte Chirps.
Chirps? Wie bei Vögeln, oder was sind Chirps?
Eher wie bei Delfinen, kann man sagen. Das sind Signale, bei denen die Frequenz über die Zeit ansteigt oder abfällt. Sehr charakteristisch.
Okay.
Und es gibt sogar Pläne für eine Community-Plattform, auf der Nutzer dann vielleicht eigene Signalformen entwickeln und teilen können.
Das ist ja spannend. Das eröffnet ja dann ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Wie funktioniert das zum Beispiel bei der einfachen Ortung von Hindernissen? Wenn ich einfach nur wissen will, ist da was?
Dafür, und das ist wohl besonders für Anfänger gut geeignet, nimmt man ein kontinuierliches Rauschsignal.
Ein Rauschen. Okay.
Man schwenkt das Gerät dann, wie Sie sagten, wie eine Art akustische Taschenlampe. Trifft der Strahl auf ein Objekt, hört man das Rauschen von dort zurückkommen. Als würde das Objekt selbst rauschen.
Ah, okay. Ich male die Umgebung quasi mit Rauschen an.
So kann man es sagen. Man kann so Kanten und Hindernisse bis etwa 10 Meter Entfernung aufspüren. Und das Spannende ist, durch diese kurze Wellenlänge werden eben auch strukturierte Böden hörbar. Gras, Schotter oder auch feinere Strukturen wie Büsche und Zäune. Dinge, die für den klassischen Zungenklick oft unsichtbar sind.
Das ist ein großer Unterschied. Und wenn ich jetzt wissen will, wie weit etwas weg ist, ein Dauerrauschen sagt mir das ja nicht, oder?
Richtig. Zur Entfernungsschätzung braucht man kurze, zeitlich klar definierte Signale. Das können Staccato-Töne sein, also sehr kurze, abgehackte Töne, oder eben kurze Rauschimpulse.
Und dann höre ich das Echo.
Genau. Unser Gehör ist erstaunlich gut darin, die Laufzeitverzögerung des Echos wahrzunehmen. Wenn etwas sehr nah ist, klingt das Echo eher wie Hall. Bei größeren Entfernungen hört man einen deutlichen zweiten Impuls nach dem ausgesendeten Signal.
Und wie genau ist das?
Einen halben bis anderthalb Meter genau schätzen.
Nicht schlecht. Aber das erfordert sicher viel Training. Gibt es auch einfachere Methoden zur Entfernungsmessung?
Ja, es gibt einen alternativen Ansatz im Paper, der eine einstellbare Pulsfrequenz nutzt.
Wie geht das?
Man stellt die Frequenz der Impulse, also wie oft pro Sekunde ein Impuls gesendet wird, so ein, dass bei einer bestimmten Entfernung, sagen wir mal 10 Metern, das zurückkommende Echo genau in die Pause zwischen zwei gesendeten Impulsen fällt. Wenn das Objekt und das Echo perfekt synchron sind, verschmelzen sie für den Hörer zu einem kontinuierlichen Ton. Wenn man sich dann dem Objekt nähert oder sich davon entfernt, hört man wieder die einzelnen Impulse oder es gibt Überlappungen. Das soll intuitiver sein.
Verstehe. Das ist clever. Und jetzt zu diesen Chirp-Signalen. Sie sagten, die sind für Strukturen. Wofür sind die genau gut?
Die sind besonders interessant für die Erkennung von Strukturen und der Oberflächenbeschaffenheit. Stellen Sie sich so einen Chirp vor, einen Ton, dessen Frequenz ansteigt.
Mhm.
Trifft dieser klare Chirp auf eine perfekt glatte Oberfläche wie einen Spiegel, wird er auch als klarer Chirp reflektiert. Trifft er aber auf eine raue oder strukturierte Oberfläche, denken Sie an Gras, einen Busch, Schotter, dann passiert was anderes.
Was denn?
Dann wird der Schall diffus in viele Richtungen gestreut. Oder es entstehen viele kleine Echos von verschiedenen Teilen der Struktur, die alle mit leicht unterschiedlichen Laufzeiten zurückkommen.
Und was höre ich dann? Nicht mehr den klaren Chirp?
Genau. Das klare Signal wird sozusagen verschmiert. Es kommt als ein verwaschenes, eher rauschähnliches Geräusch zurück. Und die Art dieses Rauschens, also wie stark es verwaschen ist, welche Klangfarbe es hat, das verrät dem geübten Hörer etwas über die Rauigkeit und die Struktur der Oberfläche.
Ich kann also hören, ob es eine glatte Wand ist oder ein Busch.
Im Prinzip ja. Man kann lernen, eine glatte Wand von einem Gebüsch oder einer Wiese zu unterscheiden, auch wenn man sie nicht direkt sieht. Die 8 mm Wellenlänge sind hier wieder entscheidend, weil Strukturen in dieser Größenordnung das Echo eben signifikant beeinflussen.
Faszinierend. Und wie trägt man so ein Gerät dann am besten? Gibt's da verschiedene Möglichkeiten?
Ja, das Paper beschreibt verschiedene Optionen, je nach Vorliebe und Situation. Man kann es am Kopf tragen, also an einer Mütze oder einem Stirnband befestigt.
Das ist dann wie der Blick quasi.
Genau, das ist sehr intuitiv. Der Strahl folgt der Blickrichtung und die Hände bleiben frei, zum Beispiel für den Langstock. Das ähnelt ja auch der Nutzung des Zungenklicks. Man kann es aber auch vielleicht unauffälliger an einer Kette vor der Brust tragen. Dann scannt man halt durch Drehen des Oberkörpers. Oder man hält es in der Hand.
In der Hand. Wie ein Laserpointer oder so?
Ja, genau. Das erlaubt schnelle Scanbewegungen direkt aus dem Handgelenk. Ähnlich wie bei der Führungstechnik des weißen Stocks, nur dass man eben auch Hindernisse in Kopfhöhe oder weiter entfernte Objekte erfassen kann.
Und man kann damit sogar Entfernungen schätzen.
Ja, mit ausgestrecktem Arm kann man wohl eine Art Triangulation durchführen. Objekt anpeilen, Arm zur Seite schwenken, nochmal anpeilen und aus dem Winkel und der Armlänge kann man dann Position und Entfernung abschätzen.
Okay. Wurde das denn schon mal in der Praxis getestet? Also mit echten Nutzern? Was kam dabei raus?
Ja, es gab eine erste kleine Evaluation. Mit 4 Testpersonen im Alter von 25 bis 27.
4 Personen nur?
Ja. 2 davon waren blind, einer von Geburt an, der andere seit etwa 10 Jahren und die anderen beiden waren sehende Kontrollpersonen mit Augenbinde. Also wirklich sehr kleine, erste Tests, muss man sagen. Aber die Ergebnisse waren wohl recht vielversprechend.
Okay, und was konnte man damit schon rausfinden? Hat's funktioniert?
Also zum Beispiel die Richtungswahrnehmung. Die funktionierte bei fast allen Zielen gut. Insbesondere die beiden blinden Testpersonen konnten die Richtung von Objekten sehr genau angeben.
Das ist ja schon mal gut.
Interessant war auch die Entfernungsschwelle. Also ab welcher Distanz bemerkt man ein Hindernis überhaupt? Hier war es eine Säule. Da schnitten die blinden Testpersonen besser ab. Sie nahmen die Säule aus größerer Entfernung wahr als die Sehenden mit Augenbinde.
Ah, okay. Das deutet darauf hin, dass Ihre bereits trainierten Hörfähigkeiten hier geholfen haben, die neuen Signale zu interpretieren.
Genau, das ist die Vermutung. Ihre Gehirne sind schon darauf eingestellt, aus Schall Raum zu machen.
Und andere Aspekte? Konnte man auch Formen oder Oberflächen erkennen?
Die Breitenschätzung eines Objekts funktionierte zumindest grob. Und die Unterscheidung von Oberflächengrenzen, also der Übergang von Gras zu Schotter, das wurde von allen 4 Personen erkannt.
Immerhin!
Und die Zuordnung von Entfernungen, also in Kategorien wie nah, mittel, fern, das klappte bei 3 der 4 Testpersonen gut. Eine Person meinte aber, dass die 5 Minuten Übungszeit dafür einfach zu kurz waren und sie mehr Training bräuchte.
Verständlich, 5 Minuten sind ja nichts. Wenn wir das jetzt also direkt mit dem klassischen Zungenklick vergleichen, rein von der Physik her, wo liegen denn da die Hauptvorteile von Arus?
Da gibt es mehrere entscheidende Punkte. Erstens ganz klar die Wellenlänge. 8 mm bei Arus gegenüber, 80 bis 800 mm beim Klick.
10 bis 100 mal kürzer.
Genau. Und das bedeutet potenziell eine viel höhere Auflösung und eben die bessere Erkennung kleinerer Strukturen. Zweitens die Bündelung.
Die 5 Grad, ja?
Richtig. Der Arus-Strahl hat nur etwa 5 bis 6 Grad Öffnungswinkel. Ein Klick strahlt viel breiter ab, vielleicht 45 bis 90 Grad. Und diese extreme Bündelung, die erlaubt halt ein sehr selektives Abtasten. Man beleuchtet nur einen kleinen Bereich und bekommt Echos nur von dort. Man hat nicht diese Überlagerung von Echos aus vielen Richtungen, was die Interpretation oft erschwert.
Okay, das leuchtet ein. Und die Lautstärke der Echos, gerade wenn es weiter weg ist oder die Umgebung laut.
Das ist der dritte wichtige Punkt. Die Intensität von einem ungebündelten Signal wie dem Klick nimmt ja mit dem Quadrat der Entfernung ab. Die Energie verteilt sich auf eine immer größere Fläche.
Wird schnell leiser.
Genau. Der scharf gebündelte Arusstrahl behält seine Intensität aber über eine deutlich größere Distanz bei. Ähnlich wie ein Laserstrahl im Vergleich zu einer Glühbirne, wenn Sie so wollen. Und das ist natürlich entscheidend, um überhaupt hörbare Echos von weiter entfernten oder vielleicht schlecht reflektierenden Objekten zurückzubekommen.
Verstehe. Und was ist mit dem großen Problem der unsichtbaren glatten Flächen? Dieses Stealth-Problem, wie Sie es nannten, hilft Arus da auch?
Auch da sollte Arus helfen, ja. Durch die kurze Wellenlänge von nur 8 mm reicht schon eine geringe Oberflächenrauigkeit. Wir sprechen hier von 4 bis 8 mm aus, um eine diffuse Streuung zu verursachen.
Diffuse Streuung heißt?
Heißt, der Schall wird in viele Richtungen zurückgeworfen, nicht nur spiegelnd in eine Richtung weg. Das bedeutet, dass selbst schräg stehende, aber eben leicht raue Oberflächen, denken Sie an Asphalt, eine verputzte Wand oder eben Gras und Büsche, hörbar werden sollten. Oberflächen, die für den langwelligen Klick oft wie perfekte Spiegel wirken und unsichtbar bleiben.
Das Spiegelkabinett wird also durchsichtiger sozusagen.
Genau. Es sollte deutlich weniger problematisch sein.
Die Tabelle im Forschungspapier, die fasst das ja ganz gut zusammen. AEDS-HOS scheint demnach Vorteile zu haben bei der Ortung kleiner Objekte, bei der Formerkennung durch dieses gezielte Scannen, bei der Wahrnehmung von überlappenden Objekten, also Busch vor Wand, wenn die unterschiedliche Strukturen haben, und bei der Entfernungsmessung, weil es selektiver ist und lautere Echos über größere Distanzen liefert.
Das sind die theoretischen Vorteile, ja.
Der offensichtliche Nachteil ist natürlich, man braucht ein elektronisches Gerät. Es ist nicht einfach da wie der Klick.
Das ist sicher der entscheidende Punkt für die Praxis, ganz klar. Die Akzeptanz steht und fällt natürlich mit der Benutzerfreundlichkeit, der Größe, dem Gewicht, der Akkulaufzeit, wie robust das Ganze ist und nicht zuletzt dem Preis des Geräts.
Da muss technisch sicher noch einiges passieren.
Absolut. Um aus dem Prototyp ein alltagstaugliches Hilfsmittel zu machen, ist noch Entwicklungsarbeit nötig.
Also, was nehmen wir jetzt aus dieser Erkundung mit? AHROS ist ein, ja, wirklich faszinierender Ansatz, finde ich. Er versucht, die physikalischen Vorteile von Ultraschall zu nutzen. Hohe Auflösung, gute Reflexion, weniger Stealth-Effekt, ohne aber in diese Falle der komplexen digitalen HRTF-Simulation zu tappen.
Genau, das ist der Kern.
Indem er die Echos direkt hörbar macht und eben auf diese erstaunliche Verarbeitungsleistung unseres Gehörs und Gehirns setzt, könnte es eine wirklich wertvolle Ergänzung werden zu den bewährten Hilfsmitteln wie dem Langstock oder eben dem trainierten Zungenklick.
Das Potenzial ist definitiv da. Das sehe ich auch so. Die Autoren selbst betonen aber auch ganz klar, es braucht noch viel Forschung und Entwicklung. Vor allem braucht es mehr Training für die Anwenderinnen und Anwender. Und natürlich umfangreichere Studien mit mehr Nutzern im realen Alltag. Nur so kann man die tatsächlichen Stärken, die Schwächen und vielleicht auch ganz unerwartete Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie wirklich ausloten.
Klar, die Praxis muss es zeigen.
Und das führt uns eigentlich zu einer letzten, ziemlich spannenden Frage.
So unglaublich flexibel und lernfähig ist, dass es Schallwellen räumlich interpretieren kann und dafür sogar Areale nutzt, die ursprünglich mal fürs Sehen da waren, wie den visuellen Kortex. Was bedeutet das denn für die Zukunft? Welche anderen Arten von Sinnesinformationen, vielleicht von technischen Sensoren geliefert, könnten wir lernen, als eine Art räumliche Wahrnehmung zu verarbeiten? Könnte Technologie unsere Sinne nicht nur erweitern oder ersetzen, sondern vielleicht unsere Wahrnehmung der Welt auf eine noch viel grundlegendere Weise umformen? Denken Sie mal darüber nach.